Ich würde gerne noch beten, bevor wir starten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es uns gegeben hast, dass du es uns öffnest, dass du es uns ja, verändern darf. Und wie selten benutzen wir es oder gebrauchen wir es. Wir schauen rein, Herr. Und ich danke dir, dass du uns trotzdem zu dir ziehst, Herr. Also möchte ich dich bitten, dass du dein Wort heute Morgen gebrauchst, dass du mich gebrauchst, dass du uns in die Herzen sprichst, Herr. Danke dafür. Amen. So, dadurch, dass ich den Termin geändert habe, nehme ich die leeren Reihen jetzt nicht persönlich. Dann konnten wir es eigentlich nicht so planen, aber es ist doch leer heute. Nichtsdestotrotz starten wir und schauen in unser Wort hinein. Ich bin immer noch im Thessalonicher Brief unterwegs. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, ist schon eine Weile her. Die letzte Predigt war Neujahr von mir, aber das war ein anderes Thema. Und dann dachte ich, um wieder richtig reinzufinden, um euch abzuholen, machen wir eine kleine Zusammenfassung. Das passt an der Stelle auch ganz gut, bevor wir mit der nächsten Predigt dann, die kommt, in das vierte Kapitel vom Thessalonicher gehen. Ich hoffe, ich kann euch jetzt so in der nächsten Zeit ein bisschen erklären, warum ich die Zusammenfassung mache, so ein bisschen als Vorbereitung für Kapitel 4, dass es also so ein bisschen Sinn macht, was der Paulus hier geschrieben hat. Genau, ganz grob, ich versuche, wir haben heute ein straffes Programm, aber ich versuche es wirklich hinzubekommen, aber um euch nochmal abzuholen, nochmal richtig reinzusteigen in den Thessalonicher. An wen schreibt der Paulus hier? Thessalonich war damals eine große Hauptstadt gewesen. Es war eine Hafenstadt in der römischen Provinz Mazedonien, können wir auch in der Apostelgeschichte nachlesen, lag an der großen Handelsstraße, die es damals gab, das heißt, es gab sehr, sehr viel Bewegung dort, es waren sehr viele Leute unterwegs, sehr viele Heiden auch, die dort unterwegs waren. Die Stadt selber gibt es aber nicht mehr, also heute steht Saloniki auf ihr, aber so wie sie es damals gab, gibt sie es leider nicht mehr. Ganz klar ist auch, wer hier an die Thessalonicher schreibt. Wir sehen es in 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Paulus und Silvanus, Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Paulus schreibt hier, er ist unterwegs mit Silvanus, auch Silas genannt, mit Timotheus. Und sie waren hier auf der zweiten Missionsreise unterwegs. In Apostelgeschichte können wir nachlesen, Apostelgeschichte 15, Vers 40 bis 16, 2. Der Zeit halber lasse ich es weg, aber ich nehme euch kurz mit hinein. Sie wurden nach Mazedonien gerufen. Paulus hatte eine Vision, heißt es, ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann ruft ihn herüber. Alle anderen Wege wurden ihnen von Gott verwehrt. Und so macht er sich auf nach Mazedonien. Sie setzen über und die erste Stadt in Mazedonien, ist auch sehr bekannt, war Philippi. Apostelgeschichte 16, 11, wenn ihr es nachlesen wollt. Und wir erfahren auch aus der Apostelgeschichte, dass es eine ziemlich segensreiche Zeit war. In Philippi war die Lydia, die sich bekehrt hat. Das Haus wurde getauft. Und es geht weiter. Sie haben viele Wunder getan und eins dieser Wunder war auch, eine Frau von ihrem Wahrsagergeist zu befreien. Und das hat den Leuten, die Geld mit ihr gemacht haben, nicht gefallen und so ging es langsam los, dass Gegenwind kam. Paulus und seine Leute wurden ins Gefängnis geworfen, die Obersten haben gesagt, die wiegeln hier die Volksmenge auf. Sie wurden geschlagen und sie wurden in den Kerker geworfen. So ein bisschen der erste Tiefpunkt, sage ich mal. Aber wir erleben auch weiterhin, wie Gott die Arbeit gesegnet hat. Wir erinnern uns dran, was im Gefängnis passiert. Sie gehen auf die Knie, sie loben Gott, die Fesseln öffnen sich. Der Kerkermeister, schon voll in Panik, weiß, jetzt gehen eigentlich alle weg, sie sind noch da. Paulus sagt, wir sind alle noch da. Er bekehrt sich, sein Haus wird getauft. Er wäscht ihm sogar die Striemen ab, heißt es. Und sie reisen dann später weiter nach Amphipolis, heißt die Stadt, und Apollonia, bis nach eben Thessalonich, wo wir jetzt sind mit unserem Brief. Das ist ungefähr 160 Kilometer von Philippi entfernt. Und wenn wir weiter in der Apostelgeschichte lesen, da sind wir jetzt in Apostelgeschichte 17 angekommen, dann erfahren wir auch, was Paulus so dort gemacht hat. Es gab eine Synagoge. Dort ist er hingegangen und hat angefangen, von Jesus zu erzählen. Er hat gesagt, dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, das ist der, der im Alten Testament steht. Und dieser Jesus ist gekreuzigt worden. Und er ist auferstanden. Selbst im Brief von an die Thessalonicher erwähnt Paulus immer wieder, wie es im Philippi erging. Aber er hat immer wieder weitergemacht. Er war im Kerker, er war geschlagen worden und ist zu ihnen zu Besuch gekommen. Und wir erfahren, dass durch dieses Predigen, was er gemacht hat, dass sich sehr viele Juden, aber auch Heiden, sind wir in Vers 4 angekommen, dass viele Leute sich bekehrt haben. Und die Juden haben sich geärgert, haben gemerkt, dass die Synagogen geleert werden, weil da auf einmal was Neues kam. Sie hatten eine kleine Konkurrenz, sag ich mal, und sie haben so weit die Volksmenge aufgewiegelt, dass sie verschwinden mussten. Sie sind geflohen nach Beröa, das ist 80 Kilometer weiter südlich, und dort haben sie auch gepredigt. Wieder so ein kleiner Tiefpunkt, möchte ich sagen, sie werden rausgeschmissen, aber auch dort können wir nachlesen, dass viele, viele Leute zum Glauben gekommen sind. Gott segnet auch diese Arbeit. Und sie werden so ein bisschen verglichen, das heißt, sie haben das Wort bereitwillig aufgenommen. Das war der Vers 11 dann, wenn ihr nachlesen wollt. Also sie haben einen ganz anderen Ort dort vorgefunden, die Leute haben das wirklich bereitwillig aufgenommen. Denkt man, okay, alles okay? Nein, auch nach Beröa kommen die Juden aus Thessalonich, wiegeln auch dort die Volksmenge auf und nun muss Paulus wirklich abhauen, sag ich mal. Er flieht nach Athen, wobei Silas und Timotheus vermutlich noch in Thessalonich zurückgeblieben sind und sind erst später dann zu Paulus dazugestoßen. Also jetzt muss er wirklich richtig weit von dort weg. Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, die wir jetzt so kurz angerissen haben, können wir sehen, dass dort eine kleine Gemeinde entstanden ist. Sonst hätten wir diesen Brief nicht. Eine kleine Gemeinde ist entstanden, die Paulus sehr ans Herz gewachsen ist. Er schreibt in Versen in Thessalonicher 2,8 und 2,11, dass er ihr Leben mit ihnen geteilt hat, dass er sich wie eine Mutter um sie gekümmert hat. Wie ein Vater hat er sie ermahnt. Ihnen ist wirklich lieb geworden, diese Gemeinde dort. In der Apostelgeschichte, alles jetzt mal so grob aus der Apostelgeschichte zusammengefasst, erfahren wir nichts über den Zustand der Thessalonicher. Dort ist immer nur dieser äußere Rahmen, dieser äußere Ablauf geschildert, aber dafür haben wir den Thessalonicher Brief. Dort können wir wirklich hineingucken, wie es um die Gemeinde steht, wie es der Gemeinde ging. Und die junge Gemeinde wurde und wird immer wieder von Paulus dafür gelobt, wie sie Gottes Wort aufgenommen hat. Das haben wir uns auch angeschaut in den Predigten davor, dass er sie lobt dafür, dass er sagt, ihr seid wirklich dran geblieben. Man merkt, dass es was verändert hat. Und so benutzt Paulus hier die ersten zwei Kapitel in unserem Brief dafür, um wirklich die Dankbarkeit auch gegenüber Gott auszudrücken, dass die Gemeinde entstanden ist und dass sie hier auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Und wir kriegen, wie gesagt, mehr Einblick in das Gemeindeleben vor Ort. In Kapitel 2, wo ich vorher auch schon zitiert habe, erfahren wir, wie Paulus mit ihnen gelebt hat, was ein sehr spannender Einblick für uns ist. Wir kommen später noch ein bisschen dazu, wie hat denn der Paulus damals gelebt mit den Thessalonichern? Wie hat denn seine Arbeit ausgesehen? Und wir erfahren auch im Thessalonicher Brief, dass er sich große Sorgen um sie gemacht hat. Ich denke, es ist verständlich, er musste eigentlich zweimal weg von ihnen, erst aus Thessalonich und dann aus Beröa, dass er sich Sorgen gemacht hat, was denn dort überhaupt vor sich geht. Er wusste erstmal noch nicht, was passiert ist, weil die zwei waren zwar noch dort, aber er hat keine Nachricht gekriegt, wie es denn um die junge Gemeinde steht. Dazu können wir die 1. Thessalonicher 3, Vers 1 aufschlagen. Da können wir das nochmal lesen, wie er mitfühlt mit ihnen. Da heißt es deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, alleine in Athen zurückbleiben. Und wir sandten Timotheus, also er ist wohl wieder zurückgekommen, und hat ihn nochmal hingeschickt. Unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen, damit niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen. Und wir haben uns angeschaut in den Versen in unserem Thessalonicher Brief, dass er selbst, nachdem er geflohen ist, immer wieder versucht hat, hinzureisen. Er hat schon zweimal versucht, das steht in 2 Vers 18, wenn wir ein bisschen weiter vorgehen, da heißt es, deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Also er hat immer wieder versucht, nochmal vorbeizugehen, aber was heißt es? Satan hat uns gehindert. Das haben wir uns auch angeschaut. Das war erstmal auch für mich so ein bisschen ein Schockmoment vielleicht, was Satan denn eigentlich für eine Macht hat hier. Er kann großen Schaden anrichten. Er kann jetzt auch hier verhindern, dass Paulus eben nicht zu den Thessalonichern geht. Und wir haben uns angeschaut, und das ist mir auch ganz wichtig, nochmal zu wiederholen, dass zwei Dinge sind ganz wichtig. Wir haben uns dann den Hiob angeschaut, haben geschaut, wie es bei Hiob aussieht. Hiob ist ein Paradebeispiel, was auch immer wieder dafür genannt wird. Wir haben uns angeschaut, wie es aussah bei Hiob. Nämlich, Satan konnte nur so weit gehen, wie Gott es ihm gestattet hat. Also wie diesen Handel, den er dort gemacht hat, der Satan gegenüber von Gott, und hat Gott gesagt ganz klar, okay, das sind die Regeln. Das sind die Regeln. So weit kannst du gehen und nicht weiter. Uninteressant ist, dass für mich, wenn Gott das so sagt, das heißt, er hat auch die Macht über alles. Er sagt, okay, diese Macht kriegst du, das kriegst du nicht. Und interessant ist, wir können es nicht so nachlesen, ist, dass Satan sich wirklich dran hält. Und ich denke, er muss sich sogar dran halten. Weil die Aufforderung war, du kannst ihm alles nehmen, nur nicht sein Leben. Und genau so hat Satan es gemacht. Und das ermutigt uns. Und der zweite wichtige Punkt ist, den können wir auch in Jakobus nachlesen, dass nicht Gott selbst versucht. Nicht Gott ist es derjenige, der hier die Versuchung mit sich bringt. Schlag mit mir auf, Jakobus 1, 13 und 14, können wir das nachlesen. Weil wir könnten ja jetzt anfangen, Gott Vorwürfe zu machen, zu sagen, hey, was machst du denn mit mir? Und hier heißt es, Jakobus 1, 13 und 14 heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Nein. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ganz wichtige Aussage. Ein jeder aber wird versucht, und jetzt kommt's, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das ist der Grund. Satan hat nur so viel Macht, wie Gott sie ihm gibt. Und auf der anderen Seite ist es Gott, der nicht versucht. Es ist Gott, der aus solchen Situationen Gutes auferstehen zu weiß. Weil welche Ziele hat Satan? Satan hat immer ein Ziel, ist nämlich von Gott zu trennen. Dass wir uns gegen Gott auflehnen, wie bei Adam und Eva. Dass er kommt und dass er sagt, guck mal, du kannst doch selber Gott sein. Du brauchst Gott nicht. Das ist Satans Ziel. Aber Gott hat die Macht. Und er kann auch aus diesen Situationen, wie auch bei Hiob, kann er Gutes hervorkommen lassen. Und Gott weiß in seiner Souveränität, die er hat, diese Macht, die er hat, und diesen ganzen Hindernissen, die hier auftreten, kann er Gutes hervorkommen lassen. Das ist manchmal ein Geheimnis. Wir können nicht reinschauen, wir können es nicht selber sehen. Aber trotzdem, und so möchte ich auch sagen, hier bei den Thessalonichern, trotzdem hat Gott sein Ziel erreicht. Jesus ist wirklich der Sieger über alles. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier nochmal zu wiederholen. Er ist der Sieger, auch über diese Hindernisse, die Satan hier zwischen die Beine wirft. Und so langsam kommen wir dann diesem wahren Anlass und dem wahren Grund, warum der Paulus eigentlich hier an die Thessalonicher schreibt, immer näher. Ich habe schon angedeutet, das erste Kapitel ist ziemlich voll von dem Lob. Also er lobt sie. Er spricht immer wieder darauf an, wie toll es ist, dass sie ihm nachahmen, wie toll es ist, dass sie den Glauben aufgenommen haben, wie toll ihre Liebe untereinander ist, zum Beispiel auch. Und er nennt einen ganz wichtigen Grund dafür, oder einen ganz wichtigen, ein Beispiel dafür ist, wir können es nachlesen, in 6 Vers 10 heißt es nämlich, im ersten Kapitel, heißt es nämlich, ihr habt das Wort in Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Und das ist wirklich ein Riesengebiet. Ich habe es, glaube ich, in einer Predigt schon gesagt, also ohne WhatsApp, ohne Internet, so ein Riesengebiet. Egal, wo sie hinkamen, war die Rede davon, ach, du warst es, wo da in Thessalonich war. Ja, von denen haben wir schon gehört. Von denen haben wir gehört. Und das ist wirklich toll. Das erinnert mich immer an dieses Beispiel, was auch im Matthäus-Evangelium steht, wo es um diese Stadt geht, die auf dem Berg ist. Das heißt, da ist ein Licht an und das kann nicht verborgen werden. Wir waren da letzt unterwegs und waren auf einer Burg, oben auf dem Turm. Es war ziemlich windig zwar, aber da war auch dann so eine Tafel und wurde gesagt, dass sie kommuniziert haben miteinander. Weil jeder Turm konnte nicht das ganze Tal ausgucken. Das heißt, sie haben immer von Turm zu Turm Lichtzeichen gegeben. Das erinnert mich auch hieran. Diese Thessalonicher haben geleuchtet, wie ein Turm mit einem riesen Licht obendran. Und wir haben erfahren in Kapitel 3, was ich schon gelesen habe, dass er den Timotheus wieder zurückschickt und dass er dann auf Antwort hin von Timotheus eben diesen Brief schreibt. Und er erfährt eben, was dort alles geschehen ist. Dass sie am Glauben festgehalten haben, am Herrn festgehalten haben und dass sie sich auf einem richtigen Weg befinden. Und da macht er ihnen Mut. Lasst uns mal reinschauen, wie er das macht. Erste Kapitel, 1. Thessalonicher, Verse 9 und 10 heißt es. Denn sie selbst erzählen uns, also egal wo sie hingekommen sind, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch, was haben sie gemacht, von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Also wenn ihr, ich sag mal, das Evangelium ganz knapp zusammengefasst haben wollt, dann guckt da rein. Das ist nämlich das, worauf es ankommt. Sie haben sich von diesen Götzen, die sie angebetet haben, lass es Statuen sein, lass es andere Dinge sein, wo in dem Leben von Menschen sein können. Haben sie sich bekehrt zu Gott, um ihm, wie heißt es hier, zu dienen, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Und was machen sie, heißt es hier, sie warten auf jemanden. Sie warten auf Jesus. Warum warten sie? Das ist die frohe Botschaft, die wir an Ostern feiern. Sie warten nicht auf jemanden Toten, der gestorben ist, sondern auf den, der auferstanden ist. Und warum kommt er wieder oder warum brauchen wir ihn? Das ist der letzte Vers hier. Nämlich Jesus ist es, der auferstanden ist. Und was macht er? Er rettet uns. Er rettet uns vor dem kommenden Zorn. Das ist wirklich sehr, sehr komprimiert dargestellt, worauf es eigentlich ankommt. Und die Thessalonicher haben das erkannt. Sie wollen dem einzig wahren Gott dienen. Sie glauben an diese Auferstehung. Jesus ist nicht tot geblieben. Und er kommt wahrhaftig wieder. Nicht irgendwann, oder vielleicht, wir wissen es nicht genau, aber sie warten drauf. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und Jesus rettet, und das sagen sie weiter, weil ohne Jesus gibt es keine Rettung. Und genau diese Veränderung, möchte ich sagen, die der Paulus hier anspricht, die bleibt nicht ohne Folgen für die Thessalonicher. Gehen wir mal in Kapitel 2, Verse 14 bis 16 heißt es nämlich. Hier heißt es, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden. Das klingt erstmal gut. Die in Judäa sind in Christus Jesus. Und warum sind sie Nachahmer geworden? Weil, heißt es hier, auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Also warum sind sie Nachahmer geworden? Weil sie das Gleiche durchmachen wie andere Gemeinden hier. Hier heißt es die Gemeinden in Judäa, die an Jesus Christus glauben. Sie sind Nachahmer geworden. Und ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, was da kommt, woran man erkennt, dass man Nachahmer ist. Und ganz wichtig, hier heißt es, sie sind Nachahmer. Und das ist der Grund, warum Paulus das hier schreibt. Das Wort Gottes hat dort Fuß gefasst. Und das ist die Begründung. Wenn ihr in den Vers 14 hineinschaut, ist er noch da? Ja. Heißt es nämlich, im Vers 13 heißt es davor, ihr habt es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Und dann kommt dieser Satz, denn, 14, der Beweis dafür, dass sie das Wort Gottes verinnerlicht haben, dass sie zum Glauben gekommen sind, ist dieser Vers 14. Dass sie jetzt Nachahmer sind. Und warum sind sie Nachahmer geworden? Weil sie das Gleiche durchmachen müssen. Sie müssen das Gleiche durchmachen. Sie müssen das Gleiche erleiden wie andere Gemeinden. Das ist der Beweis, sag ich mal, dafür, dass sie wirklich an den Herrn glauben und dass sie ihm nachfolgen. Man könnte jetzt andere Dinge voranschieben. Habe ich damals auch, glaube ich, in der Predigt zu diesen Versen gesagt. Könnte man überlegen, okay, woran erkennt man denn eine Gemeinde, dass da Gottes Wort wirkt? Vielleicht passieren dort besonders viele Heilungen. Vielleicht vergrößert sich die Gemeinde jeden Sonntag um 20 Menschen. Paulus nennt das hier nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute dort zum Glauben gekommen sind. Er sagt, man erkennt es daran, dass sie das Gleiche durchmachen wie die Gemeinden damals. Und das ist ein Brett. Also das ist wirklich heftig. Und das ist der wichtige zweite Punkt, den Paulus den Thessalonichern klar machen möchte. Er will sie ermutigen. Aber warum muss er sie ermutigen? Weil sie eben Schwierigkeiten haben, weil sie Verfolgung erleiden. Ich denke, dass es ihnen fast genauso ging wie Paulus, dass sie Schwierigkeiten hatten, dort Fuß zu fassen oder von Gott zu erzählen. Und Paulus möchte ihnen hier Mut machen. Er möchte ihnen sagen, Schwierigkeiten und Verfolgungen gehören zu Gottes Plan. Es gehört mit dazu. Andere haben das auch durchgemacht. Und er will sie eben ermutigen. Die Thessalonicher haben live miterlebt, möchte ich sagen, was für ein Widerstand entgegenkommen kann. Wo war Paulus davor? Wir haben es vorher gehört. Er war in Philippi. Ich denke, er ist dort angekommen und es ist noch nicht mal alles richtig verheilt gewesen. Ich weiß nicht, man kann sich schlecht vorstellen oder schwer vorstellen, was sie alles durchgemacht haben im Kerker. Weil wenn du da mal drin bist, dann ist es nicht leicht. Und sie kommen nach Thessalonich und machen weiter. Und sie haben ihnen bestimmt erzählt, was sie erlebt haben. Und Paulus möchte ihnen hier auch vorleben und auch zeigen, dass es in Anführungszeichen etwas Normales ist für einen Christen. Es gehört dazu, für jemand, der Gottes Wort verkündigt, kann das passieren. 1. Petrus 4, 12 bis 14. Schlagt es bitte mit mir auf. Dort wird uns das nochmal vor Augen geführt. 1. Petrus 4, 12 bis 14 heißt es: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht. Schon mal einen Satz nachgeschoben, um es verständlicher zu machen. Lasst euch, was heißt es, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Was schreibt er hier? Müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch nicht befremden. Was heißt es auf der anderen Seite? Er sagt, als begegne euch etwas Fremdes. Das heißt, ihr müsst es eigentlich kennen, ihr müsst es eigentlich wissen. Es ist nichts Neues für euch, es gehört dazu. Und selbst im Thessalonicher Brief schreibt Paulus ihnen das. Schlagt mit mir auf Kapitel 3, Vers 3. Schreibt er ihnen das. Hier steht: Warum hat er Timotheus geschickt? Hier steht, dass niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen, die sie gerade haben. 4. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Also er hat sie vorgewarnt. Er hat gesagt, es hat Konsequenzen. Es hat Konsequenzen, wenn ihr euch für den Herrn entscheidet. Er versucht ihnen klarzumachen, dass ein konsequenter und ein echter gelebter Glaube, Jakobus haben wir durchgenommen, so würde Jakobus es sagen, ein echter, ein authentischer, ein wahrer Glaube führt unweigerlich zu Konflikten. Steht hier, wie ich es euch vorher gesagt habe. Wie ich es euch vorher gesagt habe. Und selbst Jesus sagt es seinen Jüngern, eine Stelle als Beweis dafür, Johannes 16, 1 bis 4. Stellen, die man immer wieder liest, aber die man sich, denke ich, immer wieder, nicht um sich Angst zu machen, sondern um einfach sich der Bedeutung klar zu machen, dass es uns immer wieder gesagt wird, es ist nichts Fremdes, es ist in Anführungszeichen normal. Was sagt Jesus hier? 16, 1 bis 4 heißt es: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Nämlich was? Was wird passieren? Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch töten wird, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich gekannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, euch daran erinnert, dass ich euch das gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Also er erklärt auch, warum er es erst jetzt sagt. Ich war noch bei euch, aber wenn ich gehen werde, dann werden diese Zeiten kommen. Und dann wird sogar jemand denken, wenn er euch umbringt, dann ist das was Gutes. Selbst der Paulus damals hat das gedacht. Und so fordert uns Paulus immer wieder auf, ihm nachzuahmen. Das genauso zu tun wie er. Könnt ihr reingehen in den Philipperbrief, in den 2. Korintherbrief, fordert er uns immer wieder auf. Und genau solche Vorbilder sind es, die wir uns suchen sollen, die trotzdem weitermachen. Die uns immer wieder sagen, es kann Gegenwind kommen, es wird Gegenwind kommen, aber Jesus ist bei euch, ihr könnt weitermachen. Selbst die Bibel sagt uns, welche Vorbilder wir suchen müssen. Geht mit mir in den Jakobusbrief, Jakobus 5, Vers 10. Müsst ihr euch noch irgendwie in Erinnerung sein, habe ich auch schon mehrmals aufgeschlagen. Welche Vorbilder sollen wir uns suchen? Jakobus gibt uns hier einen Vorschlag. Mal sehen, wie er bei uns ankommt. Hier heißt es nämlich, Vers 10, 5, Vers 10. Heißt es, nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Wen sollen wir uns suchen? Brüder, also wir sollen uns welche suchen, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Also ich hätte mir da andere gewünscht, wo ich vielleicht ein bisschen positiver erstmal sehe. Aber das heißt, wir sollen uns genau die raussuchen, die gelitten haben und die Geduld hatten. Das gehört meistens zusammen. Solche sollen wir uns raussuchen. Und ich werfe den Ball an euch, so wie ich ihn an mich auch immer wieder rausspiele. Wen sucht ihr euch aus als Vorbild? Sucht ihr euch einen Hiob aus, der alles verliert? Der wirklich alles verliert? Wir kennen das Ende jetzt, klar, aber mal punktuell geschehen. Oder ein Jeremia, ein Hesekiel, die ausgelacht und verspottet werden? Wen suchen wir uns aus, um von Gott zu lernen, um nachzufolgen? Und die Thessalonicher, die haben das Wort aufgenommen. Die haben das geglaubt und haben das begriffen. Sie haben ihre Situation vor Gott erkannt. Paulus hat es ihnen vorgelebt. Und warum sollen wir ihn jetzt nachahmen? Ist er so ein besonderer Mensch? Klar, wir können immer wieder uns schauen, wie Paulus gelebt hat. Und können immer wieder Stellen rausholen. Und ich denke, jetzt mal, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir finden wenig, wo Anführungszeichen schiefgelaufen ist bei ihm. Also sprich, wo er wirklich versucht hat, so zu leben, wie Gott es möchte. Sollen wir ihm deshalb nachfolgen? Er selbst gibt uns die Antwort in 1. Korinther 11, Vers 1. Da heißt es nämlich, sagt er, seid meine Nachahmer. Da bleibt aber der Satz nicht zu Ende. Sondern er sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Wir sollen was an ihm erkennen. Oder wenn in 1. Korinther 4, Vers 17, wir schlagen es nicht auf, da heißt es, folgt mir nach und seid meine Nachahmer und geht dieselben Wege in Christus. Und darauf kommt es an. Nicht diesem Menschen. Wenn ihr Paulus gefragt hättet, wie groß er ist im Reich der Himmel oder allgemein, ihr kennt selber die ganzen Stellen, wo es immer wieder heißt, dass er rhetorisch, weiß ich nicht, war überhaupt nicht gut, heißt es. Er sei nicht schön von Aussehen, sein Aussehen war wohl nicht besonders. Also das sind nicht die Gründe, warum man ihm nachfolgen soll. Sondern es geht darum zu schauen, was für Wege geht er, weil er versucht, Wege in Christus zu gehen. Es geht darum, auf Jesus zu schauen. Und er sagt selbst, was man an ihm erkennen soll. Und das ist ein Riesenzeugnis, das er gibt. Schlag mit mir auf 1. Timotheus 1, 15 und 16. Das ist das, warum wir ihm nachfolgen sollen, weil wir was erkennen sollen. 1. Timotheus 1, 15 und 16. Hier schreibt der Paulus an den Timotheus Folgendes. Da heißt es, 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin, sagt er. Dann geht es weiter. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden bis zum ewigen Leben. Das soll man erkennen an ihm. Gottes Langmut, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit. Und warum? Keiner hätte gedacht, dass dieser Paulus je auf dieser Seite stehen würde, wie er jetzt steht. Was war Paulus? Saulus war er. Das ist ganz gut, dass dieser Name geändert wurde. Er hat, war einer von denen, wie Jesus gesagt hat, man wird euch töten, man wird euch einsperren, man wird denken, das wird super gut sein, man wird das für Gott tun. Genau so einer war er. Und er schreibt hier, damit alle sehen können, wie geduldig, wie langmütig Gott ist und wie barmherzig Gott ist. Dass er sich einen wie mich raussucht, sagt er. Einer, der die Christen getötet hat, der die Christen verfolgt hat. Das soll ein Vorbild sein. Gott erweist an diesem Saulus Gnade, dass er Paulus werden darf, so wie er heute ist. Dass wir die grenzenlose Liebe von Gott erkennen dürfen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Alles, was wir bisher gelesen haben, diese ganzen Leiden, alles, was wir uns angeschaut haben, alles geschieht trotzdem im Ratschluss Gottes. Selbst Jesu Leiden, selbst dass Jesus ans Kreuz gehen muss und sterben muss und Todesqualen erleiden muss. Wir können uns diese Schmerzen nicht vorstellen. Wenn ihr nachschlagen wollt, Apostelgeschichte 2 ist es und Apostelgeschichte 4, dort ist das Gebet der Gemeinde, heißt es, bringt es zum Ausdruck. Es ist alles im Ratschluss Gottes gemacht worden. Selbst bis in den Tod von Jesus, wo viele gedacht haben, jetzt ist zu Ende, jetzt geht es nicht mehr weiter. Warum gibt es diesen Gegenwind? Warum muss es denn so sein? Und warum erfahren die Thessalonicher hier das so? Wenn wir reingehen in die Verse im 1. Thessalonicher Kapitel 2, 14 bis 17, gibt uns Paulus so ein bisschen eine Antwort dafür. Da lesen wir nämlich Kapitel 2, 14 bis 17. Lass mal wieder rumblättern. Die Thessalonicher und Timotheus sieht hier schon mal ziemlich gleich aus. So, 2, 14 bis 17 heißt es: Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Aber der Zorn Gottes ist endgültig über sie gekommen. Die Juden, lesen wir hier, wollen das nicht akzeptieren, dass jetzt die Heiden auf dieselbe Art und Weise, möchte ich sagen, auch zum Heil kommen können. Die wollen das hier verhindern. Das lesen wir. Die wollen das hier verhindern, dass das passiert. Dass die Heiden auch ihren Gott, Anführungszeichen, ihren Gott kennenlernen dürfen. Aber warum ist es so? Warum lehnen die sich so auf? Geht mit mir in Römer 11, Vers 11. Kann man sich gut merken. Römer 11, Vers 11. Warum ist es so? Warum macht Gott diesen Schritt, dass da jemand sauer ist auf die Heiden? Warum macht er das so? Römer 11, Vers 11. Wir lesen diesen zweiten Teil. Da heißt es: Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also auch das ist in Gottes Plan eingewoben. Die sind eifersüchtig. Aber ja, warum? Warum sind sie eifersüchtig? Weil sie fallen werden und weil wir dadurch das Heil bekommen werden. Wir haben auch eine Chance. Wir gehören dann auch zu diesem auserwählten Volk. Aber was ist mit den Juden? Was ist mit dem Volk Israel? Wir haben uns damals in der Predigt auch angeschaut. Ist es jetzt das Ende für die? Hier steht, sie haben das Sündenmaß vollgemacht, heißt es in Thessalonicher. Wir schauen uns den ersten Teil von 11.11 an. Da heißt es nämlich: Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fielen? Also haben sie diese Probleme, damit sie jetzt hinfallen und dass das Ende da ist? Was sagt Paulus? Auf keinen Fall, sagt er. Oder 11 Vers 1, bisschen weiter oben heißt es: Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Was sagt Paulus? Auf keinen Fall, das sei ferne, heißt es immer wieder. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abraham vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Damit schließt es sich wieder. Paulus, der sie vorher verfolgt hat, ist jetzt rausgerufen, damit wir erkennen dürfen, dass Gott sein Volk nicht verstößt. Paulus ist das allerbeste Beispiel dafür. Warum macht Gott das so? Warum ist das so, Anführungszeichen, kompliziert gemacht? Warum müssen die fallen, damit wir zum Glauben kommen? Was ist die Intention von Gott? Gott möchte nicht, dass wir Menschen verloren gehen. 2. Petrus 3, Vers 9, schlagt es mit mir auf. 2. Petrus 3, Vers 9 bringt es zum Ausdruck. Gott liebt uns Menschen. Er hat sich das, in Anführungszeichen, ganz, ganz anders vorgestellt. Er hat gewusst, dass es kommt, aber eigentlich wollte er es anders haben. Er kannte uns Menschen. Dass wir uns auflehnen werden, dass wir Probleme machen werden. 2. Petrus 3, Vers 9. Da lesen wir. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern, was ist er? Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern, was heißt es, dass alle zur Buße kommen. Das wäre der Wunsch von Gott. Dass alle zur Buße kommen. Oder Titus 2, Vers 11, da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Allen Menschen. Und so ist das Verhalten von diesem Volk Israel, von den Juden, ein Spiegel für uns. Wir sind alle Sünder. Wir müssten eigentlich alle das gleiche Gericht bekommen. Und die harten Worte, die hier der Paulus an sie richtet, das entspricht der Wahrheit. Und die zeigt uns ganz genau auf, wie die Stellung vom Volk Israel gegenüber Gott ist, den Juden in dieser Zeit oder auch uns. Wie schnell wir uns gegen Gott auflehnen. Aber ganz, ganz wichtig ist, und das möchte Paulus auch immer wieder zum Ausdruck bringen in seinen Briefen, dieses Volk ist nicht verstoßen. Dieses Volk hat noch eine Möglichkeit. Nämlich, wenn sie an Jesus Christus glauben, wenn sie erkennen, dass er der Messias ist, der im ganzen Alten Testament beschrieben ist. Und das ist das Tolle. Gott steht zu seiner Verheißung. Sonst könnten wir sagen, okay, alles, was er gesagt hat, zu Abraham, zu David, alles stimmt doch gar nicht. Doch, es stimmt. Auch die haben eine Möglichkeit. Jeder, der an Jesus glaubt, ist gerettet. Jeder. Und wenn diese Zusage gilt, die er hier dem Volk Israel macht, die anfängt mit Abraham und weitergeht, bis in die heutige Zeit, dass sie immer noch Bestand hat, dann gelten auch alle anderen Sachen, die hier drin stehen. Alle anderen. Denn er hat sein Volk nicht verworfen. Und so geht Paulus nun, der selbst, ich sag mal, aus diesem Stamm kommt, der sich ja selber rühmen könnte, der einen Stammbaum hat, wo er zurückgehen kann, sagen kann, bis auf Abraham, bis in dieses Volk hinein, der erst alle verfolgt, der sich dann bekehrt und erkennt, was er getan hat, der geht nun hinaus und predigt. Mit seinen Kompagnons, die er hier noch hat, und er möchte das Wort predigen und er möchte sie auch ermahnen. Er möchte sagen, hey, es ist die völlig falsche Richtung. Wenn wir immer wieder dieses Wort nachschlagen und dieses Wort lesen, was er hier meint, wenn er sagt, er redet das Evangelium, er hat das Wort gepredigt, dann steht hier Paraklesis, heißt es, das ist im Griechischen. Und das heißt eigentlich ermahnen, ermutigen, um Rettung zu erhalten und Rettung zusprechen, heißt es. Und genau genommen ist die ganze Bibel Paraklesis. Weil hier werden wir Menschen immer wieder daran erinnert, wer wir sind, wer Gott ist und was für ein Riesenproblem dazwischen drin steht. Das ist Paraklesis. Zu zeigen, okay, wer bist du? Wer ist Gott? Und du brauchst Gott. Es geht nicht ohne Gott. Man möchte einen Hinweis geben, eine Ermahnung auf Jesus hinweisen, weil ohne den wir verloren sind. Und manchmal reicht das pure Ermahnen aus, also das schenkt auch Gott, dass wenn wir einen Bruder ermahnen oder wenn Paulus jemand ermahnt hat, dass das ausreicht, dass das ankommt, dass er das versteht, dass er durch den Heiligen Geist merkt, hey, ich lebe völlig falsch und ändert sich, tut Buße. Und wir erfahren hier noch eine andere Möglichkeit, was Paulus macht. Nämlich, er ist bei den Thessalonichern, er lebt mit ihnen und er predigt durch sein Leben. Lass uns hineingehen, mal schauen, wie es denn aussieht. 1. Thessalonicher 2, Verse 8 zum Beispiel. Da heißt es: So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Und er hat hier nicht nur, ich sag mal, die Sachen rausgehauen und hat gesagt, hey, das musst du ändern und das ist doch nicht richtig, guck doch mal, was du hier machst. Der hat mit ihnen gelebt. Er war wirklich mit ihnen von morgens bis abends. Und wir sehen, wie er es nicht gemacht hat. Dazu müsst ihr die Verse Kapitel 2, Vers 3 lesen. Wir schauen es uns jetzt nicht im Detail an, aber er schreibt, er hat es nicht mit Betrug gemacht. Er hat nicht in Unreinheit gelebt. Er hat nicht irgendwelchen Menschen gefallen wollen. Er hat nicht irgendwelche Worte benutzt, um ihnen irgendwie Seife ums Maul zu schmieren oder Honig ums Maul zu schmieren. Er hat keine Habsucht gehabt, keine Gier. Ihm war es egal, ob er von Menschen Ehre bekommt oder nicht. Und er wollte ihnen nicht zur Last fallen, das schreibt er auch immer wieder. Sondern was hat er gemacht? Wir haben es gerade in Vers 8 gelesen, das Leben geteilt. Wie sieht das aus? 2 Vers 7. Er hat geschrieben, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und das ist ein Bild, das wir uns wirklich gut vorstellen können. Dieses frisch neugeborene Baby, wie viel Liebe, wie viel Pflege braucht es? Und so beschreibt er seine Arbeit. So ist er mit ihnen umgegangen. Er hat das eigene Leben weitergegeben. Er hatte Liebe für diese Menschen, schreibt er hier, weil ihr uns lieb geworden wart. Das ist das Wichtige daran. Man kann ermahnen, dass Gott kann schenken, dass das funktioniert, aber es ist wichtig zu leben mit den Menschen. Weil Paulus sagt in 1. Korinther 13, könnt ihr es nachlesen, ist ja bekannt, dass es dieses Kapitel der Liebe ist. Weitergeben ohne Liebe bringt nichts. Schreibt, ich könnte reden, was ich will, es wäre wie ein schallendes Erz, schreibt er. Wenn mir die Liebe fehlt. Und das packt uns immer wieder, das packt mich persönlich. Man kann leicht etwas sagen, aber das wirklich zu teilen und zu leben, da brauchen wir wirklich Gottes Hilfe und das Gebet notwendig. Und diese Liebe treibt ihn an. Lässt ihn weitermachen, auch wenn er in Philippi geschlagen wurde. Er macht weiter in Thessalonich. Und er schreibt auch in 2 Vers 9, wenn wir hier weiterlesen, denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Was haben sie gemacht? Die haben Nacht und Tag gearbeitet, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Haben wir euch das Evangelium gepredigt. Das muss echt ein harter Job gewesen sein. Er war Zeltmacher, das wissen wir. Das heißt, er hat gearbeitet, hat sein Geld verdient und hat nebenher sich aufgeopfert, hat ihnen gepredigt, hat sich um sie gekümmert. Und in 2 Vers 11 heißt es sogar, er hat wie ein Vater seine eigenen Kinder ermahnt. Und wir wissen, wie Gott immer wieder als der Vater in der Bibel dargestellt wird, der verlorene Sohn zum Beispiel. Wie barmherzig er ist, wie aufopferungsvoll er ist. Und das hat Paulus ihnen vorgelebt, diese gute Nachricht. Er hat nicht nur geredet, er hat sie vorgelebt. Er hat das Leben Jesu nachgeahmt, in Anführungszeichen. Er hat ihnen gezeigt, wie Jesus gelebt hat. Wer Jesus ist, hat es selbst gelebt und hat dadurch die Tat am Kreuz und die Größe Gottes groß gemacht. Es geht nicht darum, dass er hier irgendein Lebensziel hatte oder irgendeine besondere Moral oder Theorie. Er sagt es immer wieder. Er sagt, ahmt mir nach, wie auch ich Christi nachahme. Er richtet den Blick auf Jesus. Und er beendet diese ersten 3 Kapitel, das war jetzt ein Schnellüberblick über diese Kapitel, auch mit einem Gebet. Da wollen wir nochmal schwind reingucken, bevor wir fertig werden. Er beendet diese 3 Kapitel hier in 3 Vers 9, können wir dann zusammen lesen. Wo wir nochmal wirklich erfahren, wie es in der Gemeinde zu sich ging und was ihnen auf dem Herzen lag. Hier heißt es nämlich, denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor Gott. Also er ist nicht mehr dort und er kriegt nur die Nachricht und er freut sich mit ihnen mit. Heißt es, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden. Das ist jetzt das Wichtige. Was will er machen? Was an eurem Glauben mangelt. Er will sie unterstützen, er will sie weiter aufbauen. Und unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Und hier kommt jetzt ein Wort, und das ist in den nächsten Predigen und in den nächsten Kapiteln von Paulus hier im Thessalonicher Brief immer wieder geht. Es heißt hier, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott. Dieser Prozess, in dem sie sich befinden, dieser Prozess, in dem wir uns befinden, dieser Wandel heißt es immer wieder in der Bibel. Wenn du gläubig geworden bist, wenn du Gott dein Leben übergeben hast, dieses im Alltag wandeln, das nennt Paulus Heiligung. So heißt es hier, in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott. Diese Heiligung, die ist Paulus ganz, ganz arg wichtig. Und deshalb dieser Riesenschwenker noch, diese letzten drei Kapitel. Er sagt, hey, ich erwarbe euch, ich habe es euch vorgelebt. Und nun die nächsten vier, Kapitel 4 und Kapitel 5 sind dann deshalb auch, passt dieser Schnitt sehr gut, ein bisschen anders. Denn er leitet jetzt hier über. Er sagt, okay, wie sieht dieser Wandel aus? Was gibt es für Probleme bei euch, die ich ansprechen muss, wo wir eingreifen müssen? In diesem Kapitel 4 und 5, dort lehrt und ermahnt er ganz viele unterschiedliche Dinge. Und die wollen wir uns dann anschauen. Und ich möchte euch zum Schluss auch ermutigen, so wie Paulus es hier mit den Thessalonichern macht. Und dazu gehen wir nochmal in Kapitel 5 im Thessalonicher Brief, die Verse 9 bis 11. Weil das ist das, worauf Paulus ankommt, was ich mir wünsche für mich persönlich und für euch, was wir hier lesen dürfen. Dort heißt es nämlich, 1. Thessalonicher 5, 9 bis 11. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, jetzt kommt's, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das ist der Zweck, das ist der Grund, warum wir das Heil bekommen und warum Jesus gestorben ist. Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Jetzt heißt es deshalb, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Und das ist unsere Aufgabe. Dass wir uns daran erinnern, das, was ich jetzt hier heute, was ich für mich schon getan habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe, was ich jetzt für euch machen möchte, dass wir das lesen, dass wir uns daran erinnern. Wir haben das Heil erlangt. Der Zorn wird an uns vorübergehen. Weil Jesus gestorben ist am Kreuz. Und er ist für uns gestorben, dass egal was wir machen, hier heißt es wachen und schlafen, das heißt egal ob wir arbeiten, ob wir schlafen, ob wir putzen, ob wir hier sitzen, ob wir irgendwas anderes machen, dass wir zusammen mit ihm leben, schreibt Paulus. Und deshalb dürfen wir uns ermutigen, ermahnen und erbauen, heißt es hier. Und das wünsche ich mir, dass wir das als Gemeinde tun können und dürfen und dass Gott uns da hilft dabei. Amen.